bald. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Bitte? Ein bisschen lauter? Ja, jetzt seid ihr alle wach. Der Herr ist auferstanden. Jetzt ist es zu laut. Der Herr ist auferstanden. Wow, Amen. Der Markus hat eine super Einleitung gemacht. Von daher muss ich einiges gar nicht mehr sagen. Der hat einiges auch schon drin gehabt, was ich euch sagen wollte. Aber ich fand es jetzt sehr gut, weil ich damit andere Dinge betonen kann. Ich habe heute ein Thema, du darfst jetzt mal starten. Einfach mal starten, Maria. Genau. Die gewaltigen Auswirkungen der Auferstehung Jesu. Und ich möchte uns heute sagen, steig ganz ein. Steig ganz ein, nimm alles an und mit, was Jesus dir anbietet. Ich persönlich glaube, dass wir oft weit unter dem Niveau leben, was die Auferstehung für Auswirkungen haben könnte auf unser Leben. Und dass ich möchte heute euch total heiß machen und ermutigen, noch viel mehr anzunehmen. Das anzunehmen, was Jesus wirklich getan hat und was die Auferstehung für Auswirkungen hat. Wir kommen von Karfreitag her, sind viele von euch da gewesen hier und wir haben gemerkt gehabt, okay, Karfreitag, Jesus hat unsere Sündenlast auf sich genommen. Alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft hat er auf sich genommen, der ganzen Menschheit. Darum war die Last so schwer. Es ging nicht nur um Tod, um Peinigung, sondern die ganze Last der Sünde ist auf ihm gelegen. Alles, was wir an Mist gemacht hat, hat er auf sich genommen. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, auch in deiner Zukunft. Und die ganze Sündenvergebung, die Last, sein Tod alleine wäre ohne die Auferstehung nichtig. Weißt du, wenn wir das wissen? Sündenvergebung, der Tod Jesu ohne die Auferstehung wäre nichtig. Und das ist genau das, was der Paulus verhandelt im 1. Korinther 15. Die Auferweckung Jesu, der Siegeszug des Lebens. Vergebung der Sünden in Kraft gesetzt. Das Alte Testament zeigt, was Sünde ist. Dass wenn du Sünde begangen hast, muss jemand sterben. Stellvertretend waren es damals Tiere. Im Grunde, wenn du Sünde begangen hast, hast du dein Leben verwirkt. Du kannst nicht mehr dem heiligen Gott gegenübertreten. Das ist der Punkt. Gott ist heilig und du kannst dem heiligen Gott nicht mehr gegenübertreten. Die Bibel sagt aber, die ganzen Opfer im Alten Testament, das war nur ein Zustreichen der Sünden. Das war nur ein Zustreichen auf Jesus hin. Also das, im Grunde, die Sünden waren damit nur zugestrichen, aber es wäre noch kein Durchbruch des Lebens gewesen. In 1. Korinther 15, Vers 17 heißt es, wenn aber Jesus Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in Sünden. Ohne Auferstehung gibt es keine Ratifizierung der Sündenvergebung. Darum haben die ganzen Religionen mit ihren Opfern, die haben im Grunde keinen Sinn, wenn ich es auch jetzt so hart sage. Die haben keinen Sinn und auch keine Bedeutung für das ewige Leben. Tut mir leid. Es wird so viel geopfert für Sündenvergebung. Wahnsinnig viel. Wahnsinnig viele Opfer für Sündenvergebung. In allen Religionen. Tieropfer, zum Teil Menschenopfer gibt es bis heute noch. In bestimmten Regionen oder auch, dass man Naturalien opfert. Wenn man denkt, damit kann man Gott gnädig stimmen. Und die Bibel sagt im Grunde, das ist alles nichtig. Das heißt, dass du deshalb nie mehr zu Gott kommen wirst. Ohne die Auferstehung gibt es keine Sündenvergebung, sagte Paulus sehr klar. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jesus hat mit seinem Tod und Gott hat mit seiner Auferweckung erst dadurch den Durchbruch geschaffen. Erst dadurch ist Jesus in den Himmel wiedergekommen. Sonst wäre er im Totenreich geblieben, wenn es keine Auferstehung gegeben hätte. Auch er wäre im Totenreich geblieben. Gott hat ihn herausgeholt und er wollte, dass er neben ihm sitzt. Und das sagt auch die Bibel. Der Unterschied ist, dass Jesus auferstanden ist und er sitzt jetzt neben Gott. Und der Unterschied ist, weil er neben Gott sitzt, werden wir auch auferstehen und wir werden irgendwann bei ihm sein, weil er neben Gott sitzt. Und Gott schaut uns durch Jesus an. Die Sündenvergebung ist erst damit ratifiziert, dass Gott uns durch Jesus anschaut und weiß, das ist derjenige, der für alle Sünden gestorben ist. Der, der keine Sünde hatte, ist für alle gestorben. Und Gott schaut uns durch Jesus an. Auferweckung Jesu, Ratifizierung der Sündenvergebung. Die Religionen sind in diesem Bereich, da halten sie sich auf. Man versucht durch Opfer Gott nahe zu kommen. Wahnsinnig viel Aufwand wird betrieben. Manche lassen sich kreuzigen, dass sie sagen, damit habe ich dann, muss ich Gott irgendwie wohlgefällig sein. Das gibt es heute noch. Auf den Philippinen lassen sich zum Teil Menschen kreuzigen. Weil sie denken, damit werden sie ihre Sünden los und damit machen sie Gott der Freude. Gott sagt, nein, das ist alles völlig daneben. Du wirst mit der Kreuzigung nicht zu mir kommen. Das wird nicht funktionieren, weil die Sünde kannst du nicht überwinden. Weil du kannst dich selber nicht heiligen. Das ist der Punkt. Gott ist heilig und das muss die ganze Menschheit verstehen. Gott ist heilig rein. Da ist keine Sünde, kein Fünkchen Finsternis vor ihm. Kein Fünkchen ist bei ihm. Und Gott möchte, dass wir auch heilig und rein sind, dass wir ihm begegnen können. Und das können wir nur, weil Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat und weil er der Einzige war, der keine Sünde hatte und weil er der Einzige ist, den Gott wieder aus dem Totenreich herausgeholt hat. Drum, wie gesagt, Gott schaut uns durch Jesus an und damit bist du, wenn du Jesus angenommen hast, vollkommen rein vor ihm. Natürlich, wenn du noch Sünden begangen hast, die musst du in Ordnung bringen, das ist schon klar. Aber dass wir wissen, wie Gott uns anschaut. Er schaut uns durch Jesus an, als ob wir keine Sünde mehr hätten. Auch die Macht der Sünde ist gebrochen. Wenn wir natürlich nur Dinge machen und tun, dann ist wichtig, dass wir die in Ordnung bringen. Aber dass wir wissen, Gott schaut uns durch Jesus an und er sieht jemanden als vollkommen. Er sieht dich als vollkommen, weil Jesus diesen Zugang geschaffen hat. Und es geht im Grunde eigentlich darum, dass du in deinem Leben das alles nachvollziehst, was Jesus schon bewirkt hat. Die gute Nachricht überhaupt im Christentum ist die, dass Jesus für uns gestorben ist. Und die gute Nachricht ist, dass es schon geschehen ist. Und die gute Nachricht ist, dass du es annehmen darfst für dich. Und je klarer du das für dich annimmst, umso mehr wird es Relevanz für dein Leben bekommen. Da ist oft der Knackpunkt. Wir sagen, ja, ein bisschen könnte sein und. Je mehr du die Tatsache dessen, dass Jesus für dich gestorben ist, Hebräerbrief, ein für alle Mal, Hebräer 10, ein für alle Mal für die Menschheit gestorben. Ein für alle Mal. Und dann geht es darum, ob wir das hundertprozentig für uns annehmen. Und je klarer du das annimmst, umso klarer wirst du die Beziehung zu Gott haben. Jesus ist der Weg zum Vater, niemand anderes. Johannes 14. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können noch so viel Opfer bringen. Wie gesagt, du kannst dich kasteien und tun, wie du willst. Du würdest die Distanz niemals überwinden können. Und heute, wir sind auch in unserem Land in Religion drinnen, in Werkgerechtigkeit, Amas. Ich war erst in einem Gottesdienst, in der Beerdigung, und da ist mir das wieder so bewusst geworden, wie religiös wir sind. Wir glauben doch tatsächlich, dass durch Säuglingstaufe der Mensch gerettet ist. Und es wird verkündet. Wir glauben doch tatsächlich, und es war dort so, dass man gesagt hat, jetzt haben wir die Messe und dann haben wir das Opfer Jesus und dieses Opfer ist für den Toten, damit er in den Himmel kommt. Es hat keine Bedeutung, Geschwister, ihr lieben Gäste, keine Bedeutung. Kein Mensch, kein menschliches Opfer wird je einmal eine Sünde vergeben können. Keiner. Weil wir nicht glauben, wer Gott ist. Wir glauben, Gott ist auf unserer menschlichen Ebene und wir denken, wir können mit ihm schachern. Wir glauben, der ist auf unserer menschlichen Ebene und wir, ja, ja, ich bin ja ganz gut und eigentlich habe ich ja nicht allzu viel Böses getan. Warum sollte Jesus für mich sterben? Ist doch gar nicht notwendig. Im Grunde sagst du zu Gott, du bist eigentlich dumm, was du machst. Warum bist du hierher gekommen in diese Welt? Warum bist du hierher gekommen? Warum bist du für mich oder für die anderen gestorben? War doch völlig unnötig. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Also liebe Geschwister, liebe Gäste, ihr wisst, dass ich so auch gedacht habe. Ich habe gedacht, ich bin eigentlich relativ gut. Und das Opfer Jesu war für mich schwierig. Weil da hat er für mich hätte er ja jetzt nicht unbedingt sterben müssen. Vielleicht ein bisschen vor dem Gott, vor dem Vater, ein bisschen das eine oder andere, hätte er schon sagen können, ja, das Vater, vergib ihm das eine oder andere. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich so bei Gott durchkomme. Ich habe gedacht, ich komme durch mit meinen Werken. Ich habe gedacht, ich komme durch mit meinen guten Werken. Und ich möchte uns heute nochmal sagen, das Opfer Jesu wird für dich erst dann hundertprozentig relevant, wenn du deinen Stolz da ablegst und deine Religiosität ablegst und ganz neu sagst, Herr, wie siehst du das? Wir sind geprägt. Ich war geprägt. Ich habe das geglaubt, was er mir gesagt hat. Nur als ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, da ist vieles nicht so gewesen. Und es kann auch uns passieren, dass wir Dinge verkünden, die nicht stimmen. Und darum ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und einander auch korrigieren und sagen, du, das steht doch so. Und wir müssen da hinschauen. Wir dürfen nicht anfangen, dass wir irgendwann eine Tradition aufrechterhalten, die mit der Bibel nicht vereinbar ist. Die Tradition wird vor Gott nicht standhalten. Die wird nicht standhalten. Und letztlich ist die eigentliche Frage, die dahinter steht, wen nehme ich wichtiger und ernster? Die Tradition oder die Bibel, den lebendigen Gott, sein Wort. Ich kenne das. Die Tradition hat Macht. Und darum ist es wichtig, Auferweckung Jesu, die Ratifizierung der Sündenvergebung, nur durch seine Auferweckung, durch seine Auferstehung ist Sündenvergebung ratifiziert, in Kraft gesetzt worden. Und durch nichts anderes. Und dann hat es eine weitere mächtige Auswirkung. Und die, glaube ich, die haben wir auch nicht eingenommen. Ich sage auch, dass ich sie nicht hundertprozentig eingenommen habe. Wo es heißt, Jesus Herr über alle Mächte und Beginn ihrer Beseitigung. Zum einen Jesus Herr über alle Mächte. Überleg mal, glaubst du das? Was ist mit deiner Angst, mit deiner Zukunftsangst? Ist Jesus Herr drüber? Was ist mit deinen Sorgen? Könnte Jesus größer sein als deine Sorgen? Autorität und Macht haben über deine Sorgen? Ich spreche alles, was ich jetzt sage, auch zu mir. Die ganzen Herausforderungen kenne ich sehr wohl. Die Frage, ja, wie ist das jetzt im Alltag? Wo ist der lebendige Gott? Wo ist der mächtige Gott? Aber wir wollen zuerst einmal anschauen, was passiert ist durch die Auferstehung. Und Jesus trat zu ihnen, Matthäus 28, Vers 18, und redete mit ihnen und sprach, das sagt er zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Interessant, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass er auch alle Macht im Himmel hat? Auf Erden haben wir ja schnell. Gott, der Vater, hat ihm sogar alle Macht auch im Himmel gegeben. Wow. Und wenn er alle Macht im Himmel gegeben hat, was hat er für Vollmacht? Wow. Und da glaube ich selber, ich bin da weit noch hinterher. Und ich wünsche uns, dass wir da viel weiterkommen. Alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Die Welt hier, der Teufel, wird nicht das letzte Wort haben. Der Teufel wird nicht das letzte Wort haben. Der Teufel ist ein gefallener Engel, der ist nicht neben Gott oder gar nicht über Gott. Er ist ein endliches Wesen. Er hat irgendwann ein Ende mit seinem Machtbereich. Er ist ein gefallener Engel, Natürlich hat der Teufel Macht. Und die werden sagen, ja, wir sehen es doch um uns herum. Und selbst in mir hat er noch einiges, wo er immer wieder dann durchbricht. Ja, aber es ist auch das, was wir ihm geben. Der Teufel hat die Macht, die du ihm gibst. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht, wie können wir dann sagen, ja, der Teufel hat die gleiche Macht? Und was geschieht? 1. Korinther 15, lest es. 1. Korinther 15 ist eine Goldgrube. 24, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott, also Jesus wird Gott dem Vater das Reich übergeben. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Jesus ist der Herr über alle Mächten, auch irdischen, über Könige, über Fürsten, über Präsidenten. Die haben jetzt schon einen Einfluss, die haben eine Macht, weil das Volk, die Weltbevölkerung ihnen das gibt. Würde die Weltbevölkerung ihnen nicht mehr das geben und sagen, wir wollen nur noch Leute, die Jesus bekennen, dann schaut die Welt sofort anders aus. Der Teufel hat Macht, wie viel wir ihm geben. Wie viel die Weltbevölkerung ihm gibt. Das ist der Punkt. So viel hat er. So viel kriegt er. Und die Bibel sagt, Jesus ist dabei, dass er alle Herrschaft, alle Gewalt und alle Macht wegtun wird. Wenn er wiederkommt, rappelt es im Karton. Natürlich wird es jetzt eine Zuspitzung geben, des Bösen. Aber daneben gibt es auch eine starke Zuspitzung, dass viele zum Glauben kommen. Natürlich leben wir in dem. Ist für mich auch unangenehm. Ich hätte es lieber jetzt schon ein bisschen mehr paradiesisch. Ihr auch, oder? So richtig Paradies. So richtig keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei, keine Toten und. Keine Hunger. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich glaube, dass das Wort Gottes sich erfüllen wird. Und Jesus hat begonnen. Er wird alle Gewalten, alle Mächte und alles, was gegen Gott steht, er wird es wegtun. Und es heißt sogar, er wird es unter seine Füße nehmen. Und es wird ein Schemel für ihn sein. Keine Macht steht neben Jesus. Keine Macht steht über Jesus. Wie gesagt, jetzt ist noch ein großer Machtbereich vom Teufel da. Ja, weil wir ihm diese Macht geben als Weltbevölkerung. Aber Jesus ist dabei. Und wenn er wiederkommt mit seinen Milliarden von Engeln, Matthäus 24, Markus 13, kann man nachlesen, dann wird ihm niemand widerstehen können. Niemand. Selbst Heere, die sich gegen Jerusalem gewandt haben und die einen Teil von Jerusalem eingenommen haben, die werden alle ihre Knie beugen müssen, weil sie genau wissen, wer jetzt kommt. Natürlich ist die letzte Zeit unangenehm. Aber die Frage ist, leben wir von der Auferstehungskraft oder von der Angst? Leben wir von der Auferstehungskraft, vom Sieg Gottes, der bestimmt ist? Der Sieg Gottes wird nicht verhandelt. Der Sieg Gottes ist damals schon geklärt. In dem Moment, wo Gott Jesus aus dem Totenreich rausgenommen hat, hat er gesagt, das ist der Sieg. Jesus ist intronisiert worden. Er sitzt im Himmel auf dem Thron. Er ist intronisiert. Es ist der Sieg. Können wir nachlesen, Hebräerbrief, dass er zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Darum ist es mir ganz wichtig, dass wir glauben, dass Jesus alle Macht hat und dass es wirklich unangenehm ist, was wir immer auch erleben. Viel Ungerechtigkeit und. Aber gib deine Hoffnung nicht auf. Gib deinen Glauben nicht auf. Das wird eine gewisse Zeit sein. Aber Jesus wird sich durchsetzen. Jesus wird wiederkommen und wir werden das vielleicht selber noch erleben oder auch nicht, je nachdem. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das ist der Stachel. 1. Korinther 15, der Tod ist der Stachel der Menschheit. Wir können noch so viel Krämchen und Fischzeug erfinden. Jeder wird sterben müssen. Der kann sein paar Jahre sein Leben verlängern. Warum? Weil jeder klammert sich an das irdische Leben. Weil der Tod ein Stachel ist. Der Tod ist ekelhaft. Der Tod ist ein Stachel. Im Korintherbrief heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Dank sei Gott für Jesus Christus. Der hat den Sieg errungen. Auch damals war das schon klar. Auch damals. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Durchbruch des Lebens, Anschluss am himmlischen Stromnetz. Willst du ans himmlische Stromnetz angeschlossen sein? So volle Kanne? So starke Leitung in den Himmel rein? So Energie und Vollmacht? Ich sage fast jeden Tag, Herr, ich habe viel zu wenig von der Vollmacht. Ich will noch viel mehr. Alles. Gib alles. Nimm alles. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde mehr Vollmacht kriegen, je mehr wir uns darauf einlassen und sagen, ja, wir glauben, dass Gott uns das geben will. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 4 heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Durchbruch. Durchbruch. Du brauchst nicht mehr das alte Leben festhalten. Gerade in der Taufe bezeugen wir das, dass Jesus mit uns, wir sind mit Jesus gekreuzigt, wir sind mit Jesus gestorben, wir sind mit Jesus begraben und wir sind mit Jesus auferstanden, Römer 6. Das bezeugen wir. Aber manche glauben, die sind noch im Grab geblieben. Das ist die eigentliche Frage. Wo bist du? Bist du im Grab liegen geblieben? Auch heute Morgen. Glaubst du, dass du mit ihm, wenn du Jesus angenommen hast, mit ihm schon auferstanden bist zu ewigem Leben, aber auch zur Erneuerung, zum neuen Leben in dir? Wo der Nikodemus zu Jesus kommt und sagt, ja, wie ist das eigentlich mit dem neuen Leben und so weiter? Da sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst eine neue Geburt, um in dieses Himmelreich Gottes zu kommen, um in dieses Stromnetz Gottes, um in diese Beziehung zu Gott angeschlossen zu werden. Und dann heißt es im 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Siehst du dich, wenn du Jesus angenommen hast, als neue Schöpfung? Als neue Schöpfung, Jesus in dir, die neue Schöpfung. Und dann, du wirst sagen, ja, wenn, naja, mit so neuer Schöpfung, gab vorher mit meinem Mann gestritten und dann gestern, da war es jetzt auch nicht so toll, wie der Tag gelaufen ist. Ich sehe mich auch manchmal ein bisschen als gebrochene Schöpfung, gebrochene neue. Dann mache ich mir wieder bewusst, nein, es geht darum, dass das schon geschehen ist. Die neue Schöpfung, der Beginn der neuen Schöpfung hat angefangen. Ich möchte es euch in einem Bild zeigen. Auferstehung Jesu. Dein Herz ohne das, dass du Jesus hast, ist schwarz und bleibt schwarz. Schwarz bleibt schwarz, ob du 10 Sünden begangen hast oder eine. Schwarz bleibt schwarz. Du wirst keine Erneuerung haben. Du wirst dein Herz nicht weiß machen können. Es wird nicht funktionieren. Sondern es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt, dass du dich öffnest und sagst, ja, Herr, ich will, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Ich will dich annehmen als den lebendigen Gott, der für mich gestorben ist, der für mich auferstanden ist. Ich will dich annehmen. Ich lade dich ein in mein Herz. Und dann geschieht es. Der Heilige Geist kommt und er sucht eine Landung in deinem Herzen. Und er möchte von innen heraus die Erneuerung mehr und mehr in deine Gedanken hineinbringen, in deine Handlungen. Die neue Geburt hat im Herzen begonnen. Du hast schon Sündenvergebung empfangen. Du hast Jesus auch dein Leben in Ordnung gebracht. Es hat im Herzen begonnen. Aber Gott will, dass es unsere ganze Persönlichkeit durchdringt. Der Jesus in dir, dass Jesus zunimmt und Anton abnimmt. Ist das ein Vorteil, Christine? Sagt meine Frau. Ist ein Vorteil, wenn Jesus zunimmt und ich abnimmt. Der Ego, Anton. Alles, was zum Ego gehört. Und dann geschieht es. Das müsst ihr ein paar Mal anschauen. Gott will wirklich, dass das ganze Herz, unser ganzes Denken erneuert wird. Wirklich unser ganzes Denken erneuert wird. Unser Verhalten, unser Handeln total verändert wird. Das kommt durch die Kraft der Auferstehung. Es ist die Kraft. Damit kommt Jesus in dich. Galater 4, Vers 6 heißt, dass Jesus in dein Herz kommt. Die ganze Kraft der Auferstehung steckt wo? In meinen Gedanken? Im Herzen, ja. Die ganze Kraft der Auferstehung steckt in dir. Das ist ein Phänomen, das ich immer wieder buchstabieren muss. Wenn Jesus sagt, dass er in mich eingezogen ist, Galater 4, Vers 6, dass er in meinem Herzen Wohnung gemacht hat. Wenn Jesus gekommen ist, was steckt dann in dir? Wenn der Heilige Geist gekommen ist, was steckt dann in dir? Die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung. Und lass die Kraft wirken. Das Problem ist nicht die Kraft. Das Problem ist das, dass wir sie oft nicht wirken lassen. Die Kraft Gottes ist in dir. Die Kraft Gottes ist in dir. Lass es zu, dass er dich verändert. Und jetzt schauen wir noch ein paar Veränderungsbereiche an, weil die Bibel geht davon aus, dass durch das, wenn Jesus gekommen ist, in unserem Herzen Wohnung gemacht hat, dass der Veränderungsprozess stattfinden soll. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Dass wir verändert werden in sein Bild. Aber das ist nicht deine Kraft. Du kannst dich nicht, oder du kannst dich nur ein bisschen verändern. Ich habe mich früher immer versucht zu verändern. Ich wollte noch ein bisschen besser werden, weil ich dachte, eigentlich, wenn man so Werte lebt, das ist schon ganz gut. Und ich habe ein paar dumme Verhaltensweisen mir abgewöhnt. Aber ich habe gemerkt, es kommen dann plötzlich ganz starke Grenzen. Und wenn jemand kommt, der nicht gar nicht mag, und wenn jemand kommt, der mir Unrecht tut, dann war es aus mit dem, was ich alles antrainiert habe. Dann sind schon Gedanken gegangen, wenn ich dich nur irgendwie oder wenn ich das heimzahlen könnte. Und ich habe es auch zum Teil heimzahlt. Also, Römerbrief, die Kraft der Auferstehung. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das ist Jesus. Das lebt er Gott. Das ist dann das, die Auswirkung, die weitere, die er auch möchte, dass es bei uns geschieht. Vers 11. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde, der Macht, Sünde ist eine negative Macht, die uns verführt, die uns will, die uns gegen Gott ständig rebellieren lässt. Sünde ist eine negative Macht in uns. Der Römerbrief beschreibt es. Es ist eine negative Macht, die dich immer wieder entweder in Religion reinheizt, und du sollst dich ganz verheizen, oder sie will dich gegen Gottes Gebote aufhetzen. Sünde ist eine negative Macht in dir. Und die negative Macht muss gebrochen werden. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Und darum ist auch nochmal mit der Taufe, mit der Glaubenstaufe, wenn du die richtig vollziehst und sagst, was Jesus da alles getan hat, das wird jetzt nachvollzogen. Und ich nehme es hundertprozentig an. Hundertprozentig, ich nehme das an. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die hat keine Macht mehr über mir. Wenn du gläubig geworden bist und du merkst, du bist von bestimmten Dingen abhängig, dann ist da die Macht noch nicht gebrochen. Darum ist es wichtig, dann auch mit jemandem darüber zu sprechen und auch miteinander zu beten, dass Gott da Befreiung schenkt. Weil manche meinen, bei der Vergebung oder bei der Bekehrung ist immer alles weg. Vieles ist weg, aber manche Bindungen sind nicht weg. Und da musst du schauen, wo du noch gebunden bist im Negativen. Gott will auch diese Autorität und Vollmacht dir geben oder andere, dass du total frei wirst von dem Mist. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Römer 8, 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, das bleibt mal, die Taten des Fleisches tötet, so werden wir leben. Der Heilige Geist ist es. Keine Religion, keine jetzt Anstrengung, ich schaffe jetzt, ich muss ein bisschen mehr ethisch, ein bisschen besser werden und so, das ist alles Unsinn. Wir waren Versagen. Die Kraft Gottes ist der Unterschied. Die Auferstehungskraft ist der Unterschied. Und darum ist es ganz wichtig, wie du mit Gott zusammenarbeitest. Es ist eine Beziehungssache, wo du Gott sagst, Herr, ich will ja boshaft gegen meine Frau sein. Dann sagst du, ups, ich will ja boshaft gegen meine Frau sein. Und eigentlich, sie ist auch boshaft gegen mich. Also 50-50. Wir meinen manchmal, dass wir was verändern wollen, weil es gut wäre. Aber wir wollen es gar nicht. Erst wenn du Gott sagst, Herr, es tut mir leid, ich bin boshaft gegen sie, ich bitte dich, dass du das in mir veränderst. Ich will das nicht mehr. Verändere meinen Willen. Wir können oft unseren Willen nicht verändern. Aber Gott ist in der Lage, das ist die gute Nachricht. Auferstehungskraft. Gott ist in der Lage, der sagt, ja, ich gebe das Wollen und das Vollbringen. Ich gebe das. Du bist nicht mehr an der Grenze, wo du nicht willst. Dann red mit Gott drüber. Sag's ihm, dass du es eigentlich nicht willst, dass die Bosheit auch noch ganz nett ist. Gib dir einen Lustgewinn. Selbstmitleid gibt dir einen Lustgewinn. Das müssen wir wissen. Viele sind total selbstmitleidig. Weil sie sagen, nicht mehr, mir geht es am schlechtesten und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr, was sie wollen? Oft ist es unbewusst. Sie wollen einfach die Aufmerksamkeit der anderen und sie wollen sagen, mir geht es so schlecht und eigentlich müsst ihr mir helfen. Aber ich sage euch, das ist richtig, dass wir Menschen helfen, denen es nicht gut geht. Das ist ganz klar, ist keine Frage. Aber der Erste, der dir helfen will, ist Gott. Das muss man wissen. Der Erste ist Gott, das sind die Menschen. Wir können ein Stück unterstützen, wir können ermutigen, wir können trösten und das sollen wir. Aber wir müssen wissen, wenn jemand ganz in Selbstmitleid drin ist, der wird nicht rauskommen, wenn er sich an Gott wendet. Weil erst dann wird er merken, es gibt was Besseres als meine Pity-Party. Pity-Party heißt Selbstmitleidsparty. Es gibt was Besseres. Wandelt im Geist, das ist im Grunde die Ausrichtung. Muss ja auch wandeln in der Zeit. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, wow, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Das ist unsere Entscheidung. Nichts anderes. Das kann niemand für dich treffen, die Entscheidung. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz, an Gottes rechter Seite, habe ich vorher schon gesagt. Worauf siehst du in deinem Alltag? Nur auf die Probleme? Nur auf das, was nicht ist? Das Glas immer halb leer? Oder sagst du, ja, das Glas ist halb leer? Oder vielleicht mehr als halb, da ist bloß noch ein Tropfen drin. Kann ja auch sein. Aber Herr, ich lege dir das hin. Ich gebe dir das mit dem Tropfen hin. Weil du Gott bist. Und ich bete jetzt darum, dass du mir einen Weg daraus zeigst. Das kann mit Unterstützung von Geschwistern oft sein. Aber ich will da raus. Ich will da raus und ich will da raus. Ich will im Sieg leben. Im Sieg, den du durch die Auferstehungskraft anbietest. Ich will im Sieg leben, wo du das anbietest. Und das größte Problem sind unsere Gedanken. Der Paulus weiß es. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Worauf richtest du überwiegend deine Gedanken? Du wirst sagen, ja, im Alltag muss ich arbeiten. Das ist richtig. Alles richtig. Aber du kannst innerlich in der Arbeit mit Gott dabei sein. Gott ist ja in dir. Nimm ihn doch mit rein und kommuniziere mit ihm. Er ist da. Nicht weiter als dein großer Zeh. Er ist viel näher als dein großer Zeh. Er ist in deinem Herzen. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt. Die Frage ist, die Auferstehungskraft wirkt umso stärker, je klarer unsere Gedanken und das, was wir wollen, bei Gott ist. Es ist so. Umso stärker wirkt die. Ich weiß auch, meine Gedanken, die spielen manchmal verrückt. Und denke, Mann, oh Mann, hast du ein Karussell im Kopf. Und dann sage ich immer wieder, Herr, gut, ich bete dann oft in Sprachen, weil ich würde jedem raten, in Sprachen zu beten. Das ist der Joker, den Gott uns auch gibt. 1. Korinther 14, 12, steht es drin. Oder ich sage zu Kirsten, komm, wir wollen miteinander beten. Oder ich bete einfach selber. Aber dass die Gedanken, dass wir sie zu Gott hinlenken und sagen, Herr, dorthin gehören sie. Wir wollen auf dich schauen. wie der Petrus auf dem Boot, wo er war. Und er hat, Jesus sagt, komm raus aufs Wasser. Und er ist rausgegangen. Und dann heißt es, und als er den Sturm sah, jeder von uns hat doch mehr oder weniger Sturm. Jeder. Du kannst dich immer am Sturm verbeißen. Und immer auf den Sturm schauen. Jeder von uns. Wenn ihr zum Teil meine Wochen mitkriegen würdet, habe ich ein Seelsorgegespräch gehabt. Dann haben wir so gesprochen und dann sagt er, du Anton, wie geht's dir eigentlich? Dann habe ich gesagt, soll ich dir mal ein paar Dinge sagen, die Woche waren? Dann habe ich so erzählt, was alles so abläuft. Schöne Sachen, Herausforderungen und so weiter. Und irgendwann, du, ich glaube, das reicht. Ja, wirklich gesagt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du in solchen Auseinandersetzungen, du bist in Leid drinnen, du bist in Freude drinnen. Du musst das alles irgendwie verarbeiten. Und dann sagt er, ich bin froh, dass ich an deiner Stelle bin. Ich sage, aber ich mach's gern. Jeder von uns hat Stürme, unterschiedlich stark. Die sind einmal ganz stark und es gibt auch mal Flauten, wo es wenig ist. Aber die entscheidende Frage bleibt, hast du gelernt, auf Gott zu schauen in den Stürmen und auch wenn es dir gut geht? Hast du das gelernt? Das ist ein Lernprozess. Wohin richtest du deine Gedanken? Wohin schaust du? Wie gesagt, das ist bei mir nicht anders. Bei mir geht meistens in der Nacht geht die Post ab. Wenn ich dann aufwache und denke, oh, das da mache ich mir Sorgen, da sind Ängste da und. Aber ich stehe auch immer wieder auf, gehe runter ins Wohnzimmer und dann bete ich. Und gebe das alles Gott hin. Ich spreche das alles aus, was mich bewegt. Alles aus. Und dann oft bete ich auch in Sprachen und ich merke, der Friede Gottes kommt. Das ist wirklich so. Der Friede Gottes kommt. Manchmal dauert es länger, manchmal weniger. Aber der Friede Gottes kommt. Macht Gott nicht klein. Die Auferstehungskraft Gottes ist in dir. Das ist die biblische Aussage. Jesus in dir. Lern das auswendig. Galater 4, Vers 6. Dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Und wenn er in deinem Herzen wohnt, dann wohnt die Kraft Gottes in dir. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist die Kraft Gottes. Und ich will auch für mich weiterkommen. Und ich bete auch immer darum, dass Gott mir hilft, da weiterzukommen. Und dann heißt es, also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Wie viel Selbstsucht ist in uns? Oft und immer wieder. Trennt euch entschieden, wenn du sagst, naja, so, eigentlich ist das doch ganz nett. Dann nimm es mal ein bisschen weg. Ja, eigentlich weiß ich nicht, ob ich es wegnehmen will. Ach, lass es lieber mir. Naja, doch, wäre besser, wenn es wegnimmst. Nein. Da trennt man nichts. Da trennst du gar nichts. Also, trennt euch von sexuellen Zügellosigkeit, von ausschweifendem Leben, von Leidenschaften, also negativen Leidenschaften. Du sollst Leidenschaft für Jesus haben, Leidenschaft für deine Frau und Familie, Leidenschaft für deine Gemeinde, Leidenschaft für das Reich Gottes, das ist eine andere Leidenschaft, das ist eine miese Leidenschaft. Und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Trennt euch ganz entschieden davon. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Auch ihr habt früher so gelebt. Es gehört nicht mehr zu dir. Jesus in dir, das verträgt sich nicht. Der Heilige Geist in dir, das verträgt sich nicht. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr von Zorn, Hass und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Wow. Lasst doch all die Lasten los. Das ist doch alles anstrengend. Ja, müssen wir uns doch ehrlich nehmen, das ist doch anstrengend. Bosheit ist doch anstrengend. Du weißt nie, wann du was zurückkriegst. Du teilst aus, irgendwann kommt dir die Tourkutsche. Das ist anstrengend, nicht befreiend. Anstrengend. So, hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer frühes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Ich habe überlegt, ob ich ein altes Kleid mitbringe. Eine alte Jacke. Das ist jetzt keine ganze alte. Aber mir gefällt das Bild, dass wir die Dinge ablegen und sagen, vorbei. Ablegen. Ablegen vorbei. Wir brauchen das nicht mehr. Ja, manchmal denkt man, ja, die schöne Jacke, das alte Kleid, ja, das geht mit her. Also, jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen. Das ist das Schöne. Wir sind die neue Geburt. Ihr habt begonnen und die will Raum finden. Wir sind es. Gott schaut uns da durch Jesus so an. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht immer mehr. Siehst, da ist auch ein Prozess drin. Ihr entsprecht immer mehr dem Bild, nach dem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Wow. Gemeinschaft mit Gott, das ist das Ziel. Wir haben eine tiefere Gemeinschaft mit Gott, wenn wir den alten Schund ablegen. Wir haben eine tiefere Gemeinschaft mit Gott. Tiefere Gottesbegegnungen. Ich erlebe das immer wieder. Tiefere Gottesbegegnungen. Aber du musst den Schutt rauslassen. Rauslassen. Ablegen. Sich trennen von den Sachen. Sag, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann geh zu einem Bruder, zur Schwester oder im Hauskreis und sag das, ich schaffe das nicht. Helft mir, betet für mich. Das ist die Stärke der Gemeinschaft dann, wo wir füreinander beten können, wo wir füreinander da sein können. Glaubt ihr das alles? Dann dürft ihr alle aufstehen. Ich wünsche mir, für mich selber, für uns alle, dass wir die Kraft der Auferstehung noch viel stärker anwenden in unserem Leben. Für uns selber ist es gut, für unsere Ehe und Familie und Umfeld ist es gut und Gott freut sich, weil das für die Beziehung zu ihm der Hammer ist. Vater, ich danke dir ganz herzlich dafür, was du alles für uns getan hast. Herr, du hast das Feld bereitet. Du hast alles getan. Und durch die Auferstehung hast du wirklich den Durchbruch zum Leben zu dir hin geschaffen, in die Beziehung hinein zu dir. Und Herr, du weißt, wo wir stehen. Du weißt auch, wo wir verzagt sind, wo wir traurig sind, wo uns Menschen beleidigt haben. Du weißt das alles. Auch was uns belastet, kennst du sehr, sehr wohl. Und du gehst da nicht dran vorbei. Bete jetzt für alle, die auch Lasten heute mitgebracht haben und die sagen, ich will sie loswerden. Sag du das zu Gott, du kannst es leise sagen oder laut und sagen, Herr, ich will das alles loswerden, bei dir ablegen. Geteilte Last ist halbe Last. Leg das jetzt vor Gott ab. Alles, was schief läuft, alles, wo du total herausgefordert bist, leg es jetzt ab. In deinen Worten, leise oder laut, und ich bete nachher dafür. Ja, du kennst uns. Ja, du weißt, wo es klemmt. Ja, du weißt, wo wir traurig sind, du weißt, was uns belastet, unsere Ängste, unsere Sorgen. Und Herr, wir bringen das jetzt zusammen und ich nehme es auf, jetzt auf und bringe das so ganz bewusst zu dir, Herr. Herr, wir legen das vor deinem Thron ab und wir beten darum, Kraft Gottes, komm du jetzt über uns. Kraft Gottes, komm du. Und ich setze die Kraft Gottes auch weiter in euch frei. Kraft Gottes, komm in unsere Gedanken. Kraft Gottes, komm in unseren Willen. Kraft Gottes, komm du. Und ich bete darum, Friede Gottes, komm. Friede Gottes, komm du in unsere Gedanken. Du sagst, dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft, höher ist als aller Verstand. Friede Gottes, komme jetzt. Und wer einfach sagt, ich will mehr, in der Autorität und Vollmacht, die Jesus schon angeboten hat und die da ist. Auch Jesus in dir, ich will mehr davon und ich will, dass sie mehr Raum in meinem Leben, in meinen Gedanken und in meinem Wollen bekommt. Ihr dürft alle die Augen schließen, aber hebt euren Arm als Zeichen vor Gott, wer das will. Und Vater, ich bete jetzt darum. Du bist hier, das weiß ich. Du bist mitten unter uns. Und du freust dich total darüber, noch mehr Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Willen zu bekommen, weil du dann mehr handeln kannst. weil wir mehr verändert werden in dein Wesen, weil das Umfeld verändert wird. Und Vater, ich bete darum, dass es geschieht. Wille Gottes, geschehe jetzt. Wille Gottes, geschehe jetzt. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich will den Gott, den du da verkündet hast, ich will ihn mehr kennenlernen. Ich will einfach mich ein bisschen aufmachen. Ich weiß nicht so viel von ihm, aber ich will einen kleinen Schritt auf ihn zutun. Dann sag es innerlich zu Gott. Und ich möchte für dich beten. Sag es, ich will Gott, ich will dich irgendwie, ich kenne dich neu zurecht, aber ich will mehr von dir. Sag du das jetzt, leise oder laut. Und Herr, du kennst jeden, der da jetzt einen Schritt weiter auf dich zugegangen ist. Und ich bete darum, Vater, dass du ihm begegnest. Heiliger Geist, komm du. Du kennst die Einzelne, du weißt, wie die Begegnung aussehen muss. Du kennst jeden, du bist sensibel. Du bist ein Gentleman. Und ich bete darum, dass aber diejenigen das spüren und merken. Du hast es registriert. Und du wirst weiter in dem Leben der Betreffenden handeln wollen. Und Vater, ich bete darum, dass du sie weiterführst in der Beziehung zu dir. Im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen.